Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt als Mikrofon bekommen kann. Und wer uns oft zulässt, weiss, es ist wirklich spannend. Es ist ja nicht so wichtig wie eine Meinungsbildung und darum müssen wir doch Leute haben, die vielleicht ein kleines Linksgedankengut haben, Leute, die ein Rechtsgedankengut haben, aus der Mitte raus, Leute aus der Kultur, Leute aus der Wirtschaft, Leute, wie gesagt, aus der Politik. Das kann Nationalrat, Ständerat sein, wir kennen ja schon Bundesratskandidaten hier gehabt. Also, ich denke, es ist wichtig, dass wir in der Schweiz innen uns eine liberale und breite Meinung bilden können. Und dazu gehört halt die Rechtswissenschaft auch, weil die sagt oft uns, was wir halt dürfen und was wir nicht dürfen. Und die Rechtswissenschaft, die tut uns ja tagtäglich konfrontieren, sei es im Verkehr, sei es in einem Vertrag, den wir abschließen. Das geht aber weit rauf bis zum Völkerrecht. Und in dieser Situation sind wir in der Schweiz aktuell. Wir reden darüber, wollen wir mit der Europäischen Union ein neues Abkommen machen, wo die Schweiz sich vielleicht ein bisschen verändern würde. Die einen sagen, jawohl, das gibt eine ganz markante Veränderung. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und da braucht es die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen dazu. Die anderen sagen, nein, die braucht es nicht. Und da gibt es auch wiederum Menschen in der Schweiz, die eine dedizierte Meinung haben und die das rechtlich analysieren. Und dazu gehört unter anderem eine Rechtsprofessorin von der Universität Freiburg. Ich begrüße ganz recht herzlich Frau Astrid Epinay hier am Mikrofon.
Guten Morgen.
Frau Epinay, Sie sind in Freiburg, also nicht in Freiburg in Deutschland, sondern Freiburg in der Schweiz, Rechtsprofessorin. Und Sie sind da für Völkerrecht, Sie sind da für Europarecht und auch schweizerisches öffentliches Recht. Sie haben in Deutschland studiert, Sie haben das deutsche Recht eingesogen bekommen an den deutschen Universitäten und sind dann trotzdem in der Schweiz gelandet. Jetzt vermute ich, das hat was mit der Liebe zu tun. Ist das richtig?
Das ist richtig. Also ich war 86, 87 im Austausch, ja, in Lausanne. Und das Ziel war, mich zu integrieren. Also nicht nur mit den anderen damals deutschen Studierenden zusammen zu sein, sondern auch mit eben den Schweizer Studierenden. Und da habe ich eben jetzt meinen Mann kennengelernt, mit dem ich nach wie vor zusammen bin und verheiratet bin.
Er hat auch Jus studiert?
Nein. Wir haben uns sonst in einer Studierendenorganisation, einer katholischen Studierendenorganisation übrigens, kennengelernt.
Aber dann sind Sie froh, dass es wieder einen neuen Papst gibt?
Also ich habe das natürlich mit Interesse verfolgt, ja.
Was denken Sie so, wenn Sie den Katholizismus ansprechen, dass diese Organisation heute noch so gut funktioniert oder sehen Sie das eher ein bisschen, dass da ein bisschen liberaler Touch reinkommen sollte?
Ja, also spannend ist ja zunächst mal, dass die katholische Kirche die Institution ist, die seit 2000 Jahren, mehr als 2000 Jahren besteht. Sonst gibt es das, glaube ich, nicht, wenn ich da richtig den Überblick habe. Und was aber meines Erachtens eine ganz, ganz große Herausforderung ist, ist die Stellung der Frau in der katholischen Kirche, insbesondere für die Kirche in der Schweiz, in Europa. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen in den nächsten Jahren, wird das, denke ich, immer schwieriger werden für die katholische Kirche, trotz aller, nach meiner Ansicht nach, aller frohen Botschaften, wenn ich diesen Ausdruck hier auch in dem Zusammenhang verwenden kann. Ich glaube, die Kirche und auch der Glaube hat uns etwas zu sagen. Es gibt ja übrigens auch noch belastbare Studien darüber, dass gläubige Menschen glücklichere Menschen sind. Und die Botschaft, die auch durch die Kirche vermittelt wird, ist auch eine wirklich nochmal frohe Botschaft.
Hat Glück nicht auch etwas damit zu tun, dass man einfach eben glaubt? Also man sagt, es kommt schon gut. Und das, was wir hier betreiben bei Aktiv Radio, ist ja das Gegenteil. Wir hinterfragen tatsächlich und wir ärgern eigentlich unsere Gesprächspartner sehr oft, indem wir vielleicht eine Gegenposition einnehmen. Also wenn man in der Kirche jetzt eine Gegenposition einnimmt, dann hat man vermutlich ein Problem.
Das kommt drauf an, wer. Jedenfalls gibt es in der katholischen Kirche, bei den Reformierten übrigens auch, eine ganz, ganz große Bandbreite von verschiedenen Meinungen. Es gibt diejenigen, die wirklich teilweise, also etwa der Pfarrer, wo ich noch Organistendienst manchmal mache, der hat auch von der Kanzel weg schon ganz offiziell gewisse offizielle Positionen der Kirche kritisiert.
Eben, Sie haben es gesagt, Sie sind auch Organistin. Also die Musik spielt eine große Rolle.
Ja, aber für den Beruf hat es nicht gereicht. Ich habe da eine Ausbildung gemacht, aber ich denke, das Talent hätte nicht dafür gereicht, hier das als Hauptberuf
zu machen. Spielen Sie in der Kirche ab und zu?
Also ja, regelmäßig. Ja, nicht jetzt jede Woche, aber so alle 3-4 Wochen, alle 2-3 Wochen.
Während den Gottesdiensten?
Ja, ja.
Wie ist da die Musik streng reglementiert oder sind Sie da als Organistin frei? Dürfen Sie da entscheiden, das passt jetzt heute?
Ja, also die Lieder werden vorher abgemacht, aber ansonsten ist man da frei. Ja.
Also die Kirche spielt eine gewisse Rolle in Ihrem Leben?
Ja, das ist so. Also ich war auch als Kind, Jugendliche, war ich in einem Kinderchor, im Jugendchor, habe dann eben die Ausbildung als Kirchenmusikerin gemacht. Also die Kirche hat mir schon etwas mitgegeben für das Leben.
Die Universität Freiburg war ja, wenn ich richtig informiert bin, die Grundlage der Kirche. Also die Universität Freiburg hatte ursprünglich mal das Kirchenrecht und die Kirche hat dann eine ganz große Rolle gespielt.
Also ich glaube, man muss differenzieren. Die Universität Freiburg wurde gegründet 1889 als tatsächlich Universität für die Katholiken, aber war nie eine katholische Universität, schon immer eine staatliche, also kantonale Universität. Und der historische Hintergrund war einfach, dass es damals in der Schweiz in den Universitätsstädten, dass das alles reformierte Universitätsstädte und damit Universitäten entsprechend auch geprägt waren. Und natürlich spielt diese Tradition heute noch eine Rolle, aber heute ist die Universität Freiburg wirklich auch die Universität auf der Sprachgrenze. Wir legen viel, viel Wert auf das Verständnis der Sprachen untereinander, ist auch ganz bedeutsam für die Schweiz. Oder? Ich glaube wirklich daran, dass wir gut daran tun, die Partnersprache zu lernen und zwar so zu lernen, dass man sich auch verständigen kann. Wenn wir alle nur noch zwischen Zürich und Genf auf Englisch irgendwie radebrechen, dann hat das auch was zu tun und hat auch einen Einfluss auf die nationale Kohäsion.
Aber das ist jetzt ein bisschen speziell. Sie sind jetzt viele, viele Jahre hier in der Schweiz, sprechen immer noch primär Hochdeutsch, auf jeden Fall am Mikrofon oder wenn man sie offiziell sieht. Ich weiß nicht, wie das ist im Freundeskreis, ob da so ein bisschen Schweizerdeutsch gesprochen wird. Jetzt, dass der Schweizer, der Deutschschweizer, so der Wilhelm Tell Deutschschweizer, der hat ja so ein gewisses Gefühl in der Brust. Oder? Und ich sage jetzt mal, in Deutschland hat man das auch, aber das ist nicht genau das gleiche Gefühl. Glauben Sie, dass Sie mittlerweile nach diesen vielen Jahren in der Schweiz diesen Wilhelm Tell in der Brust spüren?
Also erstmal weiß ich nicht, ob es den Wilhelm Tell in der Brust wirklich gibt. Gell? So die Relationen kurz, oder? Also ich bin im Alter von 24 in die Schweiz gekommen. Mittlerweile bin ich ein bisschen älter. Also seit 89 in der Schweiz. Also das gesamte Berufsleben hier verbracht, viel auch in der Westschweiz. Und ich glaube, dass wir in der Schweiz gut daran tun, diese Vielfalt, die kulturelle Vielfalt, die sprachliche Vielfalt, die wir haben, auch zu pflegen. Deshalb gibt es einen typischen Wilhelm Tell Brustschweizer, Schweizerin. Ich wage das zu bezweifeln.
Ist der Guillaume Tell eigentlich in der Weltschweiz auch so ein bisschen präsent? Also hier in der Deutschschweiz kommt er immer wieder mal nach vorne, die Armbrust und der Wilhelm Tell. Und ist er in der Weltschweiz auch präsent?
Deutlich weniger. Natürlich kennt man ihn, aber ich würde sagen deutlich weniger. Also die Vorstellung, dass man jetzt mit der Armbrust demonstrieren geht, ist wahrscheinlich etwas wirklichkeitsferner in der Weltschweiz als jetzt in der Deutschschweiz.
Sie hatten ja auch nie die Chance, eigentlich das Schweizerdeutsche zu erlernen, weil Sie sind in die Weltschweiz gegangen. Also in Fribourg spricht man Französisch.
Also Fribourg ist klar zweisprachig, aber der Kanton ist natürlich mehrheitlich frankophon und ich war lange Jahre in Lausanne und tatsächlich das Französische hat also dominiert lange Jahre. Aber Fribourg selber, insbesondere die Universität, ist klar zweisprachig, ist auch eine wichtige Komponente, ganz abgesehen davon, dass man auch nur auf Deutsch studieren kann, wenn man das möchte.
Wie sind Ihre Vorlesungen? In welcher Sprache?
Ich unterrichte mehrheitlich, ganz, ganz mehrheitlich auf Deutsch.
Wäre Französisch auch möglich?
Ja, ja. Also ich war genau, lange Jahre in Lausanne, habe auch in Lausanne
unterrichtet. Das ist ja genau die Frage. Also Sie sind so viele Jahre jetzt in der Welschen Schweiz. Also wenn Sie einkaufen gehen, denke ich, sprechen Sie Französisch.
Ist das ja, richtig? Das ist so. Also in Fribourg.
In Fribourg selbst.
In Bern nicht.
Ja, aber Sie gehen wahrscheinlich primär in Fribourg einkaufen.
In der Tat.
Sie wohnen ja in Fribourg,
ja,
oder?
Ja, ja, ja.
Auch.
Oder? Ja.
Gut, die Problematik ist also, Sie hatten die Chance gar nicht, das Schweizerdeutsche zu infiltrieren. Und Französisch ist eine Sprache, Sie sprechen eigentlich jetzt länger Französisch schon, als Sie Deutsch gesprochen haben zu Hause.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich so sagen würde. Also Deutsch spreche ich natürlich schon ein bisschen länger, weil das spreche ich natürlich nach wie vor. Ja. Aber Französisch ist auch sowohl privat als auch im Berufsalltag ist sicher nimmt die Hälfte ein.
Wenn Sie sich über etwas ärgern in Fribourg, ärgern Sie sich auf Französisch oder ärgern Sie sich auf Deutsch?
Das kommt auf das Objekt des Ärgers an.
Wenn jetzt Ihnen jemand sagt, Ihre Meinung zur EU und zu diesen Rahmenverträgen ist totale Katastrophe. Ärgern Sie sich dann auf Französisch oder auf Deutsch?
Das kommt eben darauf an, ob das auf Französisch oder auf Deutsch gesagt also, wird. Aber jetzt in dem Fall, jetzt ganz konkret, wären da meine Gedanken dazu eher auf Deutsch.
Okay, dann ist das sehr gut. Dann bleibt es nämlich Deutsch, weil mit Französisch wäre ich so ein bisschen im Hintertreffen zu Ihnen. Wie gesagt, Sie haben in Deutschland studiert, Sie haben in Mainz gelebt und sind in die Schweiz gekommen. Wenn wir jetzt die Rechtssysteme anschauen, wir haben ja hier in der Schweiz eine echte Volksdemokratie, also wir können immer wieder Stellung nehmen, wenn uns was nicht passt. In Deutschland haben wir eine Demokratie, wo ich alle 4 Jahre mal ein Parlament wählen kann, mehr oder weniger. Also Sie sind in einem völlig anderen Rechtssystem aufgewachsen, ein anderes Demokratieverständnis. Wie ist das gewesen, als Sie in die Schweiz kamen und ein anderes grundlegendes Demokratieverständnis in Empfang genommen haben?
Sehr spannend. Oder? Also als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich ja noch damals war das noch Lizenziat, heute sagt man den Master of Law, also im schweizerischen Recht absolviert, viele Veranstaltungen auch besucht. Hochspannend. Also man muss ja auch sehen, Demokratie und Rechtsstaat sind Konzepte, die in der konkreten Ausgestaltung ganz unterschiedlich sein können. Wie sie dann ausgestaltet sind, hängt ab von natürlich der Entstehungsgeschichte, hängt ab von diversen Elementen in der Verfassungsgeschichte der verschiedenen Staaten, hängt auch davon ab, wie divers kulturell die verschiedenen Staaten sind. Und hier gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und ich fand das sehr spannend, hier in das Schweizer System relativ rasch einzutauchen. Und ich denke, dass jeder Staat mit seinem System eben möglichst gut leben muss. Oder? Und bei aller Flexibilität auch für zukünftige Entwicklungen. Es ist ja auch spannend zu sehen, dass es in Deutschland in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal so 20 Jahren etwa, auf Länderebene, auf kommunaler Ebene, durchaus ins Gewicht fallende Bestrebungen auch direktdemokratische Elemente gibt und dass sich auch das gesamte Verfahren, die Ausgestaltung und Wahrnehmung der Rechte der Stimmbevölkerung hier durchaus auch weiterentwickeln. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, ein System ist per se besser als das andere, sondern das System muss passen für das Gemeinwesen, wo es eben angewandt wird.
Also das ist eine sehr politische Antwort, würde ich sagen. Also ich behaupte jetzt mal schlichtweg, die direkte Demokratie, so wie wir die sie pflegen, ist die eindeutig die bessere Demokratie als die, wo ich nur alle 4 Jahre wählen kann. Und in diesen 4 Jahren muss ich die Faust im Sack machen und sagen, jetzt bin ich gar nicht mehr einverstanden mit dieser SPD, jetzt wähle ich nur noch die AfD oder umgekehrt. Da kommt eigentlich alle 4 Jahre eine geballte Ladung auf einem zu. Und wenn man direkte demokratische Möglichkeiten hat, kann man sich auch in dieser Zeit, in einer Legislaturperiode, kann man sich melden und sagen, ich bin damit nicht einverstanden. Und es braucht ja gar nicht so viele. Es sind bei der Initiative die 100.000 Unterschriften und beim obligatorischen Referendum, beim fakultativen Referendum dann die 50.000 Unterschriften. Und das kann man ja in Deutschland nicht.
Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, das eigene System per se als das Bessere zu bezeichnen. Ich denke, wenn Sie nach Deutschland gehen oder auch in ein anderes oder nach Frankreich oder wo auch immer hin, dann werden Ihnen die Kollegen dort möglicherweise auch sagen, unser System ist das Beste. Ich glaube wirklich, dass man den Kontext anschauen muss, auch die Verfahren, die eben neben alle 4 Jahren zur Wahl zu gehen, die eben hier da vorgesehen sind und auch ansonsten die gesamte nochmal Verfassungsgeschichte und auch die Art und Weise, wie die Rechte ausgeübt werden. Ich meine, ich bin überzeugte Anhängerin in der Schweiz der direktdemokratischen Rechte, die wir haben. Ich glaube, das ist eine gelungene Art der Gewaltenteilung, die aber funktioniert, weil letztlich mehr oder weniger alle Beteiligten meist zumindest erstens die Spielregeln einhalten, die Instrumente auch weitgehend verantwortungsvoll wahrnehmen und es eben eine entsprechende Tradition hier gibt. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber diese Frage müssen auch andere beantworten, ob das System einfach so übertragbar ist auf alle möglichen anderen Länder.
Sie sind Europarechtlerin, Sie sind in Deutschland geboren, sind in der Schweiz und die Schweiz hat jetzt eine riesengroße Frage zu beantworten im Umfeld des Europarechts. Wir haben eine aktuelle Situation, wo irgendwelche Hunderte von Seiten unter Verschluss sind und nur wenige dürfen das sehen. Eine Geheimniskrämerei wird gemacht. Ich gehe davon aus, dass auch Sie diesen Vertrag noch nicht gelesen haben und noch nicht genau kennen. Und trotzdem nehmen Sie doch recht pointiert Stellung dazu. Wie sehen Sie das? Was gibt Ihnen das Recht, Stellung zu nehmen? Wir werden dann auf das Thema kommen. Dürfen die Kantone da eine Rolle spielen oder nicht? Oder geht es darum, dass die Bevölkerung nur mit einer Mehrheit dieses Vertragswerk annehmen darf? Was gibt irgendjemandem aktuell überhaupt das Recht, bereits die Grundlagen zu definieren, wie das politisch vorgehen sein soll?
Gut, es ist ja nicht so, dass wir keine Informationen haben. Also der Bundesrat hat am 20. Dezember des letzten Jahres hat er den materiellen Abschluss der Verhandlungen verkündet. Also grundsätzlich hat man sich geeinigt über die großen Linien der Verhandlungen, der Ergebnisse. Und der Bundesrat hat hierzu sogenannte Faktenblätter veröffentlicht, wo eben diese großen Linien erkennbar sind. Und auf dieser Grundlage, was mich betrifft, ich sage auch immer, dass ich mich auf dieser Grundlage hierzu äußere. Ich habe keinen Anlass anzunehmen, dass in diesen Faktenblättern etwas steht, was nicht stimmt. Natürlich bleiben auf der Grundlage dieser Faktenblätter bleiben gewisse Fragen noch offen, also zum Beispiel genaue Fristen in Bezug auf den sogenannten Schutzklauselmechanismus im Freizügigkeitsabkommen oder die genaue Formulierung von bestimmten Ausnahmen. Das ist so und diese Reserven muss man dann eben auch machen. Aber die großen Linien, gerade was die institutionellen Fragen betrifft, die sind erkennbar in diesen Faktenblättern. Und auf dieser Grundlage kann man sich natürlich auch äußern und sich auf dieser Grundlage nochmal eine Meinung bilden.
Die Jurisprudenz ist ja keine, sagen wir mal, echt fassbare Wissenschaft, sondern die hat so ein bisschen Drall irgendwie in eine Richtung. Sie kann auch ein bisschen dem Zeitgeist entsprechen. Und ich komme jetzt halt wieder, vielleicht das letzte Mal jetzt darauf zurück. Sie sind ein bisschen befangen, weil Sie stammen ursprünglich aus Deutschland und Sie haben diese EU aus einer anderen Sicht vermutlich mitbekommen, wie wir hier, ich spreche jetzt mal von den Deutschschweizern hier, wir sind da eben Wilhelm Tell noch ein bisschen und haben Angst, dass uns unsere demokratischen Rechte beschnitten werden. Und Wir finden es ein bisschen speziell. Sie werden immer wieder angefragt. Sie sind sehr populär in der Frage dieses Rahmenabkommens. Fernsehen, Radio, Sie sind jetzt auch bei Aktivradio selbstverständlich, dass Sie ein bisschen befangen sind und eigentlich uns nicht wirklich, ich sage mal, die Wahrheit sagen können.
Also ich habe ein bisschen ein Problem damit, jedes Mal konfrontiert zu werden mit Befangenheit. Sie können ja eigentlich nichts dazu sagen, Sie sind ja eigentlich Deutsche. Also nochmal, ich bin seit 35 Jahren in der Schweiz. Sie können natürlich hingehen und sagen, alle diejenigen, die Wilhelm Tell nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben, sollen hier bitte den Mund halten, auch wenn sie seit über 30 Jahren Staatsbürgerin sind. Klar ist das eine Variante, aber ich glaube nicht, dass es eine Zukunftsvariante für ein demokratisches Land ist. Und ich fände es zielführender, weniger über die Person zu reden, als über die Sache und die Argumente. Und hier über eben in diesem Zusammenhang, über eben diesen Vertrag, über mögliche Verfahren zu sprechen und nicht Personen aus irgendwelchen Gründen die Berechtigung abzusprechen, über etwas zu etwas Stellung zu nehmen.
Dann tun wir das jetzt nicht mehr. Dann gehen wir jetzt auf dieses Rahmenabkommen ein. Man hat immer von Rahmenabkommen gesprochen und plötzlich hat die Politik dem Ding einen neuen Namen gegeben, Bilaterale 3, weil irgendwie hat das Rahmenabkommen so ein bisschen Schatten bekommen. Von was sprechen Sie bei diesem Abkommen? Sagen Sie dem Rahmenabkommen?
Also ich sage dem Bilaterale 3. Der Bundesrat spricht nicht von Bilaterale 3 oder noch nicht, das wissen wir ja noch nicht. Der Bundesrat spricht von Vertragspaket zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen. Bisschen sperrig, ja? Aber warum sollte man, denke ich, nicht mehr von Rahmenabkommen sprechen? Weil das ursprüngliche sogenannte Rahmen- oder institutionelle Abkommen, das war ja ein horizontaler Vertrag. Das war ein Text, der für eine bestimmte Anzahl von Abkommen, nämlich die Binnenmarktabkommen, gelten sollte. Heute, das Projekt, was wir jetzt haben, ist ein vertikaler Ansatz. Also in jedes Abkommen werden entsprechende institutionelle Bestimmungen eingefügt. Und infolgedessen ist es also kein Rahmenabkommen mehr, was einen Rahmen gibt für alle Abkommen. Deswegen wäre das, denke ich, ein bisschen irreführend.
Können wir das vielleicht zeitlich ein bisschen aufdröseln? Also wir haben mal die Bilateralen, die jetzt gelten, die Bilateralen 2, die gelten, die sind in 1 und 2 in Funktion, ganz genau. Und dann gab es mal ein neues Rahmenabkommen 2021, das in den Eimer geschmissen wurde vom Bundesrat, weil er so meines Erachtens so klug war, dass er rausgegangen ist und mit den Leuten gesprochen hat, gesagt, vermutlich keine Chance. Also müssen wir jetzt bei der EU zu Kreuze kriechen und mitteilen, wir haben das Ding in die runde Ablage geschmissen, wir müssen wieder zurück, wie beim Leiterlespiel, auf Feld 1. Also das war 2021. Und jetzt sind wir im Jahre 2025. Man sagt, dieses neue Rahmenabkommen werde frühestens 2028 dann vor die Bevölkerung kommen. Das sind riesengroße Schritte. Also wir sprechen jetzt nochmal von 3 Jahren etwa, wo wir dieses Ding verdauen dürfen und uns überlegen dürfen, ob wir dazu stimmen werden oder nicht. Was ist der gravierende Unterschied zwischen diesem Rahmenabkommen, das in die runde Ablage abgelegt wurde, und dem Rahmenabkommen, über das wir vermutlich 2028 abstimmen werden?
Also ich denke, der erste Unterschied ist das schon angesprochene vertikale Konstrukt, das wir jetzt heute haben, also wirklich eine Integration der Änderungen und Weiterentwicklung in jedes Abkommen. Also wir reden von 5 bestehenden Abkommen, übrigens der bilateralen 1, die 1999 unterschrieben und wurden und 2001 in Kraft getreten wurden. Also das sind Abkommen, Freizügigkeitsabkommen, Personenfreizügigkeitsland, Land- und Luftverkehr, Landwirtschaft und technische Handelshemmnisse. Über diese 5 Abkommen reden wir, die bestehen. Die werden geändert und dazu kommen, das ist die zweite große Neuerung im Vergleich zum Abkommen von 21, dazu kommen neue Abkommen, 2 Binnenmarktabkommen, Elektrizität und Lebensmittelsicherheit sowie ein Kooperationsabkommen im Bereich der Gesundheit. Also dieser Mix ist auch neu. Weiter ist eine, wird die institutionelle Verbindung zwischen den Abkommen, die im Rahmenabkommen noch da war, die wird etwas aufgeweicht. Und schließlich, ganz großer Unterschied auch, sind gewisse Ausnahmen und ausdrückliche Regelungen, die wir in gewissen politisch sensiblen Bereichen haben, insbesondere im Rahmen der Personenfreizügigkeit und des Lohnschutzes.
Europa hat ja ganz viele Institutionen. Also wir haben in Europa, um das ein bisschen zu verstehen, wir haben ja mal das Europaparlament, und wir haben dann übergeordnete die Räte. Wir haben die Ministerräte und dann den Rat von den Leadern des jeweiligen Landes. Und das verstehen wir eigentlich nicht so richtig. Wer hat eigentlich wo, wie, was? Und dann haben wir ja noch einen Europarat, da wo es um die Menschenrechtskonvention geht. Das ist nochmal etwas völlig anderes. Und da gibt es nachher ein Gericht zum Schutz dieser Menschenrechte. Und das gehört nicht zum Europäischen Gerichtshof, der wiederum auf der anderen Seite ist. Also schon alleine diese Situation ist für uns Schweizer enorm verwirrend. Verstehen Sie das?
Klar, das ist eine komplexe Konstruktion. Ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig zu schauen, wo machen wir als Schweizer mit, oder? Und wir machen mit seit vielen, vielen Jahren, seit Anfang der 70er Jahre, 74, wenn meine Erinnerung richtig ist, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, sind Mitglied des Europarates, also eine internationale Organisation, die sich insbesondere, aber nicht nur, insbesondere der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte verschrieben hat, wo fast alle europäischen Staaten Mitglieder sind, eben auch Nicht-EU-Mitgliedstaaten. Und das ist eine wichtige Institution. Klar kann man hin und wieder gewisse Urteile des Gerichtshofs für Menschenrechte kritisieren. Indessen ist es die Institution, gerade der Menschenrechtsgerichtshof und die Europäische Menschenrechtskonvention, die es ermöglicht, einen gemeinsamen Mindeststandard zu haben in Europa für den Schutz der Menschenrechte, was, denke ich, ganz, ganz zentral ist, auch für die Schweiz natürlich, aber insbesondere auch für eine ganze Reihe von anderen Ländern.
Ich komme jetzt auf diese MRK und das entsprechende Gericht zu sprechen, weil es meines Erachtens etwas zu tun hat, wie wir über das neue Paket denken. Es ist eine Institution, die ist nicht auf Schweizer Boden, sondern die ist irgendwo im europäischen Umland. Und es hat ja dieses Urteil gegeben, diese Klimaseniorin. Und da hat man sich hier in der Schweiz geärgert. Und man hat sich so geärgert, dass jetzt Vorstöße gemacht werden, bis und mit zum Austritt aus dieser Menschenrechtskonvention. Nicht, weil man die Menschenrechte nicht einhalten will, sondern weil man faktisch zum Beispiel keine ideellen Verbandsbeschwerden mehr zulassen will. Man sagt, ihr seid nicht mehr Richter, ihr seid jetzt übergeordnete Politiker geworden und das lassen wir uns nicht bieten. Und da werden wir dann den Faden schlagen, letztendlich zu diesem neuen Abkommen, was auf die andere Seite der EU gehört. Wie sehen Sie das? Also die Klimaseniorinnen sind gegangen und haben gesagt, die Schweiz tut nicht alles, was sie eigentlich sollte, um das Klima einzuhalten. Wir älteren Menschen sind handicapiert durch diese Klimapolitik, die Schweiz betreibt. Und das Gericht hat gesagt, jawohl, das ist so. Und der Bundesrat hat sich aufgeregt und die Bevölkerung hat sich aufgeregt und gesagt, müssen wir uns das bieten lassen.
Also ich denke zunächst mal, man kann das Urteil mit guten Gründen kritisieren. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass diese Diskussion erfolgt. Es ist ja nicht so, dass eine obligatorische Gerichtsbarkeit, das ist übrigens eine Errungenschaft, oder? Also ich meine, das Gericht ist auch sehr tätig geworden, etwa im Zusammenhang mit der Türkei, etwa im Zusammenhang auch mit anderen Staaten, wo es große, große Probleme gibt, oder? Also die obligatorische Gerichtsbarkeit bringt es mit sich, dass man manchmal mit Urteilen konfrontiert wird, die man nicht mag. Das ist übrigens beim Bundesgericht auch so, oder? Und manchmal gibt es Urteile, die auch nach meiner Ansicht, die eben nicht zutreffend sind oder nicht überzeugend sind. Das ist eben so. Die Frage ist dann, wie man darauf reagiert. Und die Mitgliedstaaten des Europarates haben ja hier Möglichkeiten zu reagieren. Das ist eben Teil eben dieser Gewaltenteilung. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man ein missliebiges Urteil, ob zu Recht oder zu Unrecht, zum Anlass nimmt, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Oder? Zumal es jetzt gerade in diesem konkreten Fall ja auch ein bisschen Spielraum bei der Umsetzung geben wird. Was jetzt den Bogen zu dem bilateralen 3 betrifft, glaube ich, da muss man wirklich ganz klar unterscheiden, um was es hier geht. Die Konstruktion in dem bilateralen 3 ist eine völlig andere als die Konstruktion im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention, wo wir eine direkte Beschwerdemöglichkeit haben von Einzelnen an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der dann eben selber ein verbindliches Urteil fällen wird. Das ist völlig anders oder wird völlig anders sein im Rahmen der bilateralen 3.
Beim Beitritt zu dieser Menschenrechtskonvention und zum Menschenrechtshof in Straßburg konnte die Bevölkerung hier in der Schweiz keine Stellung nehmen, sondern das ist ein Vertrag, der wurde gemacht, der wurde akzeptiert, okay. Wenn man den gleichen Vertrag oder die gleiche Situation jetzt 2025 an die Bevölkerung weitergeben würde, würde die vermutlich eine Abstimmung verlangen und würde vermutlich Nein sagen.
Ist das so?
Das ist mein Gefühl, dass das so ist, ja, genau. Und man hat gelernt, also man hat gesehen, okay, da hat man den Behörden, man hat dem Bundesrat und dem Parlament vertraut und hat gesagt, okay, Menschenrechte, das ist sicher etwas positiv, etwas Gutes. Und jetzt kommen Urteile raus, die Sie jetzt als Rechtlerin natürlich so ein bisschen, Sie fahren ja ein bisschen Slalom, oder? Einerseits sagen Sie, jawohl, da ist schon gut und kommt halt mal ein Urteil raus, das man diskutieren kann und so weiter. Das ist ja nicht wirklich fadengrad.
Und wir ist haben, aber so.
Ja, ich bin immer noch dran im Moment. Okay, also ich habe das Gefühl, dass wenn wir das jetzt vors Volk bringen würden, und das ist ja viel, viel, viel weniger eindringend auf die Person und auf die Schweiz als dieses Rahmenabkommen.
Ist das so? Das weiß ich. Also, ja, die Menschenrechte berühren die Bevölkerung deutlich mehr.
Gehen wir schnell auf dieses Urteil ein. Also wir müssen ja wissen, diese Menschenrechtskonvention wurde gemacht aufgrund des Zweiten Weltkrieges. Man hat gesagt, es kann ja nicht sein, was da passiert wurde. Und dann hat es gewisse Artikel gegeben, ich sage es jetzt mal so, die hingezogen wurden für dieses Urteil, die waren ursprünglich daran gedacht, es kann nicht sein, dass irgendein Stasi in eine Familie reingeht, da irgendjemand deportiert, rausnimmt und adieu, tschüss und nie mehr wird er gesehen. Und das sind Gesetze, die ja wirklich jedem einleuchten. Aber auf dieser Basis wurde dieses Urteil beim Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gegen die Schweiz gefällt, auf diesen Artikeln. Ich weiß es nicht auswendig. Sechs und acht oder irgendwas. Sind zwei Artikel, die da genommen wurden. Und als ich das damals gelesen habe, als dieses Urteil gekommen ist, hat es mir eigentlich die Hosen ausgezogen. Und meine Beine sind jetzt nicht so schön, dass alle ringsum gefunden haben, es sei so toll. Also wir sind als Bevölkerung, wir sind schockiert.
Also nochmal, man kann gewisse Aspekte des Urteils kritisieren. Ich persönlich bin auch nicht völlig überzeugt von insbesondere der Beschwerdebefugnis, also dass wir jetzt hier eine Verbandsklage letztlich zugelassen haben. Es wurden ja nicht die Klagen der individuellen Frauen zugelassen, sondern diejenige des Vereins Klimaseniorinnen. Aber dass man deswegen jetzt den Gerichtshof für Menschenrechte als solchen, das Kind eben mit dem Bade ausschüttet, scheint mir nicht hilfreich zu sein, dass ein Gericht Fragen beurteilen muss, die zum Zeitpunkt des Erlasses eines bestimmten Gesetzes oder hier der Annahme einer Konvention noch niemand auf dem Schirm hatte. So ist es ja, oder? Also Klimawandel war zum Zeitpunkt der Formulierung der Konvention kein Thema. das ist nichts Neues. Die Gerichte müssen eben auch Fragen beantworten, die, von denen man keine Ahnung hatte, als man den Text geschrieben hat.
Darf ich Sie hier ganz kurz unterbrechen? Ist es nicht eigentlich umgekehrt? Die Gerichte müssen sagen, wir sind nicht zuständig, wir geben das zurück an die Politik, macht mal ein Gesetz.
Können Sie nicht in den Verfahren. Nein,
Sie können sagen, wir können nicht urteilen, weil wir haben kein Gesetz. Das können Sie sagen, oder? Und dann kann die Politik sich das überlegen und sagen, aha, der Gerichtshof hat gesagt, ich kann nicht urteilen, ich habe kein Gesetz. Also werden wir aktiv. Klar können Sie nicht der Politik sagen, ihr müsst aktiv werden, das ist mir schon klar.
Aber der Gerichtshof musste sich ja aussprechen zu der Beschwerde.
Musste er nicht. Doch. Er hätte gesagt, wir sind nicht zuständig.
Nein, das hätte er nicht sagen können.
Warum nicht?
Weil er eben zuständig ist.
Okay.
Nach dem Verfahren. Er hätte die Klage abweisen können, oder? Als unzulässig oder als unbegründet. Aber er hätte nicht sagen können, das ist jetzt eine politische Frage, die ist nicht geregelt, ich gebe das wieder zurück an die Vertragsparteien.
Wieso nicht? Ein Gericht kann doch sagen, diese Anfrage an uns gehört nicht in unseren Zuständigkeitsbereich. Wir können einfach schlichtweg nicht urteilen, wir haben die Grundlage gar nicht dazu.
Nein, Sie können das. Das ist genauso wie, wenn Sie ein Beispiel nehmen. Sie haben im innerstaatlichen Bereich, Sie haben einen Nachbarschaftsstreit, oder? Der Apfelbaum Ihres Nachbarn geht auf ihr Grundstück und Sie klagen dagegen. Dann kann das Gericht nicht sagen, ich bin dafür nicht zuständig. Es muss den Streit entscheiden in der einen oder anderen Form, oder?
Also ich mache jetzt ein Beispiel. Ich sage, ich möchte gerne durch die Stadt Bern im Handstand durchlaufen und die Polizei sagt, du ärgerst mit die Leute, weil du immer im Handstand da runter, und das gehe ich vor diesen Europäischen Menschengerichtshof und sage, ich habe doch das Recht im Handstand. Das ist jetzt völlig absurd, oder? Völlig absurd, ist mir klar, oder? Aber dann müssen doch die sagen, schau mal, das ist nicht unser Zuständigkeitsbereich, oder?
Das würden Sie nicht sagen. Sie würden in diesem Beispiel sagen, im Handstand durch die Stadt herumlaufen, das ist nicht durch eines der Menschenrechte, die in der Konvention also gewährleistet ist,
die würden urteilen.
Geschützt. Sie würden die Klage wahrscheinlich abweisen. Wahrscheinlich in diesem Fall als offensichtlich unbegründet abweisen. Und vielleicht nochmal, um die Relationen zu sehen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich meine, von allen Klagen, die von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern an den EGMR, an den Gerichtshof für Menschenrechte gebracht werden, haben irgendwie so 1, irgendwas Prozent Erfolg, oder? Nur um so die Relationen zu sehen, oder? Klar, jetzt ist das Klimaseniorinnenurteil, das es besonders hat natürlich Wellen geworfen. Es gab übrigens andere Urteile, die haben rechtsstaatlich ganz, ganz wichtige Entwicklungen wirklich auch erst begünstigt, beschleunigt und ermöglicht. Etwa die Trennung von Untersuchungsrichtern, also die Trennung der Kompetenz im Strafverfahren zur Untersuchung im Verhältnis zum Gericht. Oder früher hatten wir Untersuchungsrichter in vielen Kantonen, die haben dann untersucht, ob jemand eine Straftat begangen ist, und nach Ende der Untersuchung haben sie darüber gerichtet, ob das der Fall war oder nicht. Eine klare Vermischung der Rollen, und hier erst durch Urteile des Gerichtshofs für Menschenrechte wurde hier die Entwicklung beschleunigt. Also ich denke, man muss es wirklich differenziert sehen, Urteile kritisieren, wenn man das möchte, aber das System insgesamt, und das ist ja die Frage, oder? Das System insgesamt hat sich als sehr erfolgreich für den Einzelnen, für das System erwiesen.
Verträge sollten ja immer auf Augenhöhe gemacht werden. Also wenn wir zwei einen Vertrag machen, ich kaufe Ihnen Ihren VW ab zum Beispiel, dann machen wir einen Kaufvertrag auf Augenhöhe, und wenn Sie mich ein bisschen belogen haben und er hat keinen Auspuff mehr, das Ding, dann komme ich zurück und sage, das Ding hat nicht beinhaltet nicht das, was wir abgemacht haben. Ich gebe den zurück, ich hätte gerne mein Geld zurück. Also wir sprechen da ein bisschen auf Augenhöhe. Wenn wir uns unklar sind, dann können wir vor ein Gericht, und das Gericht wird diese Augenhöhe dann einstellen. Jetzt, wenn wir dieses neue Rahmenabkommen nehmen, haben wir ja einen prozessualen Akt da drin. Man sagt, bei Unklarheiten sollen zuerst einmal die Experten untereinander sprechen und schauen, finden sie eine Lösung. Ist das nicht der Fall, dann soll es ein Schiedsgericht, ein paritätisches Schiedsgericht geben. wenn das dann auch so drinsteht, wenn wir dann den Rahmenvertrag gelesen haben.
Wird wohl so sein, ja.
Wird wohl so sein, okay. Und jetzt ist die ganz große Frage dieses Schiedsgericht. Das tönt ja jetzt noch gut, das ist paritätisch, sind gleich viele. Die sollen sich die Köpfe einschlagen, bis die ein Urteil haben und dann halten wir uns daran. Jetzt gibt es aber noch eine göttlichere Instanz, das ist der Europäische Gerichtshof, der auch noch irgendwo mitspielen wird. Und jetzt kommt die ganz große Krux. Erste Frage. Das Schiedsgericht ist gebunden an die Urteile vom Europäischen Gerichtshof. Also es muss, wenn die urteilen wollen im Schiedsgericht, mal schauen, gibt es einen ähnlichen Fall, dass das Europäische Gericht, der Europäische Gerichtshof bereits mal entschieden hat, und dann müssen wir das hier einbringen und damit ist dieses Schiedsgericht nicht mehr frei. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass gewisse Fälle dann wirklich an den Europäischen Gerichtshof weitergezogen werden und der wird schließlich final entscheiden. So, und das ist jetzt wirklich eine riesengroße Frage. Wir vertrauen dem Europäischen Gerichtshof nicht.
Ja, also final entscheiden tut er nicht. Das ist unzutreffend. Oder? Aber jetzt, und vielleicht muss man sich in Erinnerung rufen, das ist der Ausgangspunkt, der Anwendungsbereich dieses Systems. Warum haben wir das? Wir haben das nicht irgendwie einfach so, sondern wir haben das für Binnenmarktabkommen. Um was geht es? Die Schweiz will, viele finden, da kann man auch anderer Meinung sein, aber viele finden, es ist im Interesse der Schweiz, teilweise am Binnenmarkt der EU teilzunehmen. Also
es ist eine gewisse Einseitigkeit. Die Schweiz ist der Bittsteller und sagt, wir möchten gern bei diesem 500 Millionen Menschenprojekt teilhaben.
Genau, also die Schweiz
wir will am uns Binnenmarkt da einkaufen.
Der EU teilnehmen, nicht umgekehrt. Oder? Das ist das System der Abkommen.
Ich muss nachfragen. Ja. Das heißt, es gibt einen einseitigen Profit, die Schweiz profitiert und die EU sagt, ja okay, wenn das Zwerglein Schweiz da unbedingt mithalten will, dann sollen sie das bitte auch bezahlen und unser Rechtssystem übernehmen und okay, dann dürft ihr. Es gibt kein Interesse der EU an der Schweiz.
Das ist so auch nicht richtig. Selbstverständlich hat die EU auch ein Interesse an der Schweiz. Ich meine, das ist immer gegenseitig, oder? Aber die Größenverhältnisse sind natürlich, wie sie sind. Sie haben das erwähnt, etwa 500 Millionen. Und
gegen
wir sind,
10, oder?
Oder 9. Ich glaube, wir sind
9,4321.
Genau, irgendwie so. Gell? Also, da gibt es natürlich gewisse Größenverhältnisse, oder? Und dieser EU-Binnenmarkt, das sind eben diese vorhin erwähnten 5 Verträge plus die 2 neuen, ist also relativ beschränkt, oder? Muss man sich auch vor Augen halten. Es geht hier um Produktnormen. Die meisten Normen sind irgendwelche Produktnormen, Landverkehr, irgendwelche Abmessungen von irgendwelchen Lastwagen, Maschinen, technische Regelungen und so. Und dann gibt es ein paar sensiblere Bereiche, Personenfreizügigkeit, oder? Und das ist der Hintergrund, warum der Europäische Gerichtshof hier eine gewisse Rolle spielt, auf die wir vielleicht gleich noch zurückkommen werden, weil im Binnenmarkt sind die Regeln gleich für alle. Und die EU sagt, wenn ihr teilnehmen wollt, dann bitte nach denselben Regeln wie auch unsere Mitgliedstaaten. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, oder? Dass die politische Entscheidung ist der EU, übrigens auch die rechtliche, was die Beteiligung des Europäischen Gerichtshofs betrifft. Es gibt eine Rechtsprechung, die ist Jahrzehnte alt, begonnen mit dem sogenannten EWR-Gutachten, die sagt kürzer, wenn die EU Abkommen aushandelt mit Drittstaaten wie die Schweiz, die EU-Recht übernehmen, und so ist das, wir haben in den Abkommen Anhänge mit EU-Richtlinien über eben die Abmessungen und was auch immer, die übernommen werden, dann, wenn eine Streitbeilegung vorgesehen ist, dann muss die Auslegung, und dann kommen wir dazu, wer letztendlich entscheidet, dann muss die Auslegung dieser Bestimmung, die darf nicht einem jemand anders überantwortet werden als dem Europäischen Gerichtshof. Weil sonst würde so der Europäische Gerichtshof, übrigens kann man auch diese Rechtsprechung ein bisschen kritisieren, aber das lassen wir jetzt mal, aber sonst würde so der Europäische Gerichtshof seine Autonomie für die Auslegung des EU-Rechts beeinträchtigt werden. Das ist der Hintergrund, weshalb auch die Kommission gar nicht anders konnte, als in irgendeiner Form den EuGH, den Europäischen Gerichtshof ins Spiel zu bringen. Aber wenn der Mekano geht ja also so, oder? dass wenn die Vertragsparteien, einzelne können übrigens das Verfahren nicht auslösen, wenn die Vertragsparteien uneinig sind, geht man ans Schiedsgericht. Das Schiedsgericht schaut dann, oder? Ist der Streit, die Entscheidung über den Streitfall abhängig von der Auslegung eines EU-Rechtsbegriffs oder eines EU-Rechtsaktes? Wenn das der Fall ist und diese Auslegung noch nicht definitiv ist, dann fragt das Schiedsgericht den Europäischen Gerichtshof, wie ist diese oder jene Norm auszulegen? Der Europäische Gerichtshof überlegt eine Weile, übrigens so zwischen 12 und 24 Monaten. Dann geht das zurück ans Schiedsgericht und das Schiedsgericht entscheidet den Streit. Also das Schiedsgericht entscheidet letztlich. Ich mache vielleicht ein Beispiel, oder? Was das bedeutet, weil wir haben so ein ähnliches Verfahren der Zusammenarbeit in den zwischen mitgliedstaatlichen Gerichten und dem Europäischen Gerichtshof, was man Vorabentscheidungsverfahren nennt. Da gab es zum Beispiel neulich einen Fall, da ging es darum, dass in einem Mitgliedstaat Dienstzeiten von Gesundheitspersonal, was dieses Personal in anderen Mitgliedstaaten absolviert hatte, das wurde bei der Berechnung der Lohnklasse oder der Lohnstufe wurde das nicht berücksichtigt. Das nationale Gericht war damit befasst. Es sagte dem Europäischen Gerichtshof, wie ist denn das, wenn wir jetzt einen Krankenpfleger haben, der woanders war, in einem anderen Land und dort gearbeitet hat, muss man da die Dienstzeiten berücksichtigen. Der Gerichtshof sagte Folgendes, ja, müsst ihr grundsätzlich, immer sofern der auch was Ähnliches gemacht hat im anderen Land, also als Krankenpfleger genau dort gearbeitet hat, zum Beispiel in der Intensivpflege oder bei Operationen oder so. Ob dies der Fall dann ist, im konkreten Fall, bitte, liebes nationales Gericht, das entscheidest du jetzt. Oder? Und ob dann auch die entsprechende Maßnahme verhältnismäßig ist. Also der definitive Entscheid ist von großer Bedeutung, weil gerade da hängt es nämlich ab, wie man die konkreten Fälle betrachtet. Wenn Sie das jetzt übertragen etwa auf die Frage, wie ist das mit irgendeiner Maßnahme zum Lohnschutz, ist die verhältnismäßig, dann wird der Gerichtshof sagen, die Maßnahme ist grundsätzlich möglich, zulässig zur Verfolgung öffentlicher Interessen, zum Beispiel Lohnschutz, Arbeitnehmerschutz. Ob das konkret verhältnismäßig ist, bitte, liebes Schiedsgericht, das entscheidest du jetzt.
Ich möchte gleich auf die Spesenregelung hüpfen. Sie haben jetzt das eingebracht mit Lohnschutz und so weiter. Und da geht es ja darum, dass die EU eine Zwitterlösung gefunden hat. Die hat gesagt, jawohl, also wenn ein Franzose nach Polen geht, dann muss er entsprechend behandelt werden, wie in Polen man handbehandelt wird. Und die Spesen, das ist nicht so, das ist dann wieder wie in Frankreich. Also völlig absurd. Und jetzt haben Sie, glaube ich, Stellung genommen und Sie haben jetzt wieder mal, Sie sind eine perfekte Slalomfahrerin oder eine Riesenslalomfahrerin, eine rechtliche Riesenslalomfahrerin, gesagt, man könnte ja die Spesen als Lohnbestandteil ansehen und dass die Spesen da reinrechnen und dann gilt wieder diese Lohnregelung. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie die Rechtswissenschaft das Wort Wissenschaft weglässt und einfach mal irgendwie versucht, so recht zu sprechen, dass es dann halt irgendwie stimmt.
Also das haben Sie jetzt so gesagt, oder? Ich glaube, Rechtswissenschaft ist die Wissenschaft der besseren Argumente. Ich habe übrigens nicht gesagt, dass die Spesen Lohnbestandteil wären. Ich glaube, das wäre schwierig zu vertreten.
Aber sehr ähnlich,
aber,
oder?
Aber wenn Sie sich, diese Spesenregelung, die ist ja in der Entsenderichtlinie, das ist eine relativ schwierig auszulegende Bestimmung, deren genaue rechtliche Tragweite hoch umstritten ist, auch in den Mitgliedstaaten. Die Umsetzung in den Mitgliedstaaten ist äußerst unterschiedlich. Und es gibt nach dieser von Ihnen erwähnten grundsätzlichen Regelung, Spesen werden vergütet nach dem Entsendestaat, gibt es ein bisschen später, gibt es weitere Absätze, wo eben sinngemäß, so jetzt nach dem Gedächtnis zitiert drinsteht, falls es größere Schwierigkeiten gibt, dann kann man auch die Spesen des Aufnahmemitgliedstaates hier zur Anwendung bringen. Und nach meinem Dafürhalten könnte man diese Regelung so auslegen, dass jedenfalls unter bestimmten Voraussetzungen bei Verhältnismäßigkeit und so dass dann die Spesen des Aufnahmestaates zum Zuge kommen können. Gewisse Mitgliedstaaten nochmal haben das auch in ihrer Umsetzung so gemacht. Man muss auch sich in Erinnerung rufen, diese Spesenregelung, das war ja kein Sonntagsspaziergang in der EU, gell? Da waren höchst unterschiedliche Interessen der EU-Mitgliedstaaten. Herausgekommen ist dann eine Regelung, die eben nicht einfach zu lesen ist, wo jeder versucht hat, sich dann irgendwie noch zu verwirklichen, und die letztliche Tragweite, wie sie dann letztverbindlich auszulegen sein wird, das wird letztlich der Europäische Gerichtshof entscheiden.
Bei mir am Mikrofon Astrid Epine, Professorin der Universität Freiburg, Freiburg in der Schweiz. Frau Epine, wir müssen unbedingt noch über das Ständemehr sprechen jetzt. Also ich bin ein absoluter Verfechter. Ich sage, wir machen mit diesem Rahmenvertrag eine materielle Verfassungsänderung. Also wir greifen dermaßen weit in diese Rechte der Schweizer Bürger, der Schweizer Gerichte, der Schweizer Regierung, des Schweizer Parlaments rein. Das sind Sachen drin, die gehören sich einfach nicht. Und wenn man die will in der Schweiz, okay, dann ist das halt so. Aber genauso wie der Vertrag jetzt unter dem Hintern vom Bundesrat immer noch versteckt wird, genau gleich fällt auch die Argumentation aus, wir wissen, wenn wir das dem Ständemehr unterstellen, dann hat das Ding keine Chance. Also machen wir mal wieder Slalom, wir machen einen Rechtsslalom, nicht dass mal nicht ein Riesenslalom, das ist jetzt wirklich ein kürzes Slalom. Das ist eine Argumentationskette, die ich überhaupt nicht teilen kann. Wir haben vom Bundesrat die Nachricht bekommen, das Ständemehr wird bei dieser Abstimmung nicht gelten, sofern überhaupt ein Referendum zustande kommt über die Geschichte. Also man wird das normale Referendum haben, und da gilt einfach die Mehrheit der Schweizer, und die Kantone haben da nichts zu melden. Sie sind anderer Meinung.
Ja, also ich bin anderer Meinung. Wir haben in der Verfassung geregelt, unter welchen Voraussetzungen welche Volksrechte zum Zuge kommen. Die Schweiz hat keine Tradition, im Gegensatz etwa zu Großbritannien oder Frankreich oder auch den Niederlanden, dass die Volksrechte ein Instrument sind in der Hand der Regierenden, dass die sie eben benutzen kann, wenn es halt gerade so passt oder je nachdem, oder? Sondern diese Rechte sind verbrieft, was sowohl was ihre Existenz als auch gegebenenfalls ihre Nicht-Existenz anbetrifft. So haben wir etwa auf Bundesebene kein Finanzreferendum, obwohl man der Meinung sein kann, das ist ein außerordentlich, Finanzen sind außerordentlich wichtig. Da sind Sie einig mit mir. Gell? Niemand käme jetzt auf den Gedanken zu sagen, weil das so besonders wichtig ist, unterstellen wir doch mal gewisse derartige Beschlüsse einem fakultativen Referendum. So. Und wenn wir jetzt die Frage des obligatorischen Referendums anschauen, so haben wir einen Artikel in der Bundesverfassung, der klar sagt, Beitritt zu supranationalen Organisationen und Organisationen kollektiver Sicherheit unterstehen dem obligatorischen Referendum. Punkt. Oder? Sonst gibt es nichts.
Also wenn wir der EU beitreten würden,
genau,
dann wäre das klar.
Oder, der UNO beitritt. Gell? Das war auch,
oder NATO auch.
Oder wenn wir der NATO sowieso. Oder? Also, aber auch UNO beitritt, UNO ist ja kollektive Sicherheit mit dem UNO-Sicherheitsrat und so. Und jetzt kann man natürlich vertreten, falls es einen Vertrag geben sollte, der einem solchen Beitritt gleichkäme. Das hätte man etwa beim EWR möglicherweise vertreten können, wobei der EWR war ja auch, da war ja auch deshalb das obligatorische Referendum kam zum Zuge, weil damit ein paar Verfassungsänderungen verbunden waren. Also wir erinnern uns, beim EWR wurde das fakultative Referendum teilweise ausgesetzt für die gesetzlichen Anpassungen, die mit dem EWR einhergingen. Und das war eine Verfassungsänderung. Also hier hatten wir diese Kiste schon. Sonst haben wir in der Verfassungspraxis, oder, wurden ganz bedeutende Verträge mit supranationalen, teilweise supranationalen Elementen. Wir haben vorhin lange über den Gerichtshof für Menschenrechte diskutiert. Ein klar supranationales Element, oder ein internationales, obligatorische Gerichtsbarkeit ist ein supranationales Element, wenn auch der Europarat und die EMRK sowieso nicht klar keine supranationale Organisation ist. Also hier haben wir kein obligatorisches Referendum, ebenso wenig wie bei den bilateralen zwei, oder? Wo wir im Rahmen von Schengen-Dublin eine dynamische Rechtsübernahme haben, die weitergeht als die, die jetzt im Rahmen der bilateralen drei vorgesehen ist in Bezug auf Folgen einer Nichtübernahme. Also, wenn man das jetzt nimmt und dann den Verfassungsartikel betrachtet, ist nach meinem Dafürhalten der Verfassungsartikel grundsätzlich abschließend anzusehen. Und dann kann man nicht sagen, es gibt einen besonders wichtigen Vertrag. Und im Übrigen ist es auch weder so, dass der Vertrag in besondere Kompetenzen der Kantone eingreifen würde, ist nicht ersichtlich, oder? Wir haben es mit 5 Binnenmarktabkommen zu tun. Die Regelungen sind größtenteils, wenn es auch kantonale Kompetenzen sind, durchaus auch betroffen, sind aber häufig betroffen bei völkerrechtlichen Abkommen, aber keine besondere Betroffenheit der Kantone. Wir haben bei der dynamischen Rechtsübernahme eine völlig vollumfängliche Beachtung der innerstaatlichen Verfahren, also das ist auch nicht ersichtlich. Und stellen Sie sich vor, wenn man sagen würde, jedes Mal, wenn ein Vertrag besonders wichtig ist, dann unterstellen wir ihn dem obligatorischen Referendum. Dann werden die Volksrechte zum Spielball der Politik.
Wir haben ja diesen Ausdruck sui generis, oder? Dass man sagt, okay, wenn etwas wirklich wichtig ist und vermutlich verfassungsrechtlich wirksam wird, dann unterstellen wir das dem obligatorischen Referendum. Und Sie sind auch da dagegen. Also, Sie sagen eigentlich nein. Es hat gar keine verfassungsrechtliche Komponente und aus diesem Grund wird sui generis nicht ziehen. Es gibt ja auch es hat ja die Diskussion im Parlament gegeben, wollen wir sui generis eigentlich bei solchen völkerrechtlichen Fragen generell gelten lassen? Das Parlament hat Nein gesagt. Aber was man nie gesagt hat, dass man nicht Einzelfälle trotzdem dann ansehen will und diese sui generis Klausel unterstellen will und sagen, wir ritzen die Verfassung und darum gehen wir wie für den Angeklagten, dass man mal sagt, okay, der ist erst schuldig, wenn er wirklich verurteilt ist. Wir lassen das zu und wir geben der Schweizer Bevölkerung, weil ich bin der Meinung, die will das. Die will das und die Politik verhindert das und es wird riesengroße Grabenkämpfe geben über dieses Ständemeer.
Also das behaupten Sie jetzt, dass die Bevölkerung das will? Ich weiß es nicht. Oder?
Kompass-Initiative? Wir werden sehen.
Oder? Ja, eben. Da kann man dann Initiativen ergreifen. Also das ist völlig.
Es wäre cool, wenn Kompass vorher kommen würde, oder? Das wäre super, oder? Aber das wird vermutlich dann verhindert werden.
Das wird sich dann weisen. Aber ich wäre jetzt mit solchen Verschwörungen, das wird verhindert werden. Da gibt's ja auch Fristen, oder? Wie dem auch sei, oder? Es gibt in keine verfassungsrechtliche Grundlage für ein solches sui generis Referendum. Das Bundesamt für Justiz hat ja eine hervorragende Studie gemacht, oder die veröffentlicht ist, wo das wirklich im Einzelnen nachgewiesen wird. Es gibt natürlich einzelne Kollegen, die etwas anderes sagen. Übrigens, die ganz, ganz große Mehrheit ist eher für einen abschließenden Charakter. Alles nachgewiesen können Sie im Einzelnen nachlesen. Und nochmal, ich glaube, dass die Gefahr, wenn man halt die Frage des obligatorischen Referendums schlicht und ergreifend in die Hände des Parlaments liegt, oder der Bundesrat hat das jetzt mal so beschlossen, dass er diesen Antrag so vorschlagen wird, aber letztlich wird das Parlament entscheiden. Wenn das so ist, dann werden die Volksrechte zu einem Spielball der Politik, weil dann wird es eben jedes Mal darum gehen, haben wir größere Chancen oder weniger große Chancen. Und vielleicht nochmal zum Hintergrund des Ständemeers, oder? Das Ständemeer, oder? Hat den bekannten historischen Hintergrund, führt dazu, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der kleinen Kantone überproportional viel Gewicht haben. Also jemand hat das mal ausgerechnet, eine Appenzellerin hat irgendwie 40
Mal mehr
als ein
genau.
Zürcher.
Oder? Ist bekannt, ja.
Genau. Und ist bekannt, oder? Und deswegen ist natürlich auch auf der anderen Seite, oder? Ist das Ständemeer ein Eingriff in die Stimmengleichheit oder? Der Bürgerinnen und Bürger. Und auch das ist ein Argument dafür, dass man eben, es ist ja nicht so, dass das Volk nicht entscheiden wird, oder? Sondern das fakultative Referendum kommt
genau,
ja dazu.
Genau.
Und das ist auch noch mit ein Grund, nach meinem Dafürhalten, dass man das für den Artikel 140, wo das drinsteht, abschließend behandelt.
Frau Ebine, unsere Stunde ist durch.
Ich
hoffe, wenn der Bundesrat dann nicht mehr auf diesem Vertrag sitzt, sondern der in deutscher Sprache wirklich sichtbar ist, vielleicht dürfen wir uns noch mal unterhalten.
Unbedingt.
Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Aktiv Radio Interview.